Zuallererst ein kleiner Disclaimer, um mich so ein bisschen abzusichern. Also wenn ich im Kontext dieser Vorlesung oder dieser Präsentation von Meditation rede, dann rede ich von den Meditationspraktiken aus dem Theravada-Buddhismus. Also das ist vielleicht ein bisschen spezieller als allgemeine Praktiken. Also sehr viele Meditationspraktiken existieren ja mehr oder weniger und ich werde mich ausschließlich auf die beziehen. Und auch hier gilt, dass moderne Meditationspraktiken sehr stark davon abweichen können. Also das ist eine sehr alte Sache und die sind teilweise schlechter belegt, aber ich möchte gar nicht sagen, dass die schlechter sind oder irgendwas, sondern einfach nur, dass ich da nicht so viele Quellen kenne und mich dementsprechend zurückhalten möchte, was Aussagen darüber angeht. Außerdem möchte ich mit dem Vortrag hier ganz speziell Leute ansprechen, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind, dass das eine coole Sache ist. Also im Allgemeinen eher Skeptiker. So. Genau. Und außerdem, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, auf den Folien sind sehr viele Worte. Das ist vielleicht eher unüblich, aber ich wollte, dass man den Foliensatz auch als Skript verwenden kann, wenn man nochmal im Nachhinein was nachschlagen möchte. Und zu guter Letzt, ich habe mir zwar sehr viel Mühe gegeben, aber auch dieser Vortrag kann Fehler enthalten. Und wenn ihr welche seht, dann weist mich am besten vielleicht auch direkt darauf hin oder nach dem Vortrag. Also ihr könnt auch gerne zwischendurch jederzeit Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Okay. Zuallererst möchte ich mit einer Gliederung beginnen, weil das ja doch 45 Minuten Vortrag sind. Und wenn irgendjemandem das Thema nicht gefällt, dann kann er auch gerne zwischendurch irgendwann gehen. Das nehme ich niemandem übel. So. Zuerst werde ich mit dem wichtigsten Punkt beginnen, und zwar der Motivation und den Vorteilen von Meditation. Weil ich mir denken kann, dass viele Leute vor allem deswegen hier sind. Dann werde ich erklären, woher diese Vorteile rühren. Und danach werde ich auf die Grundlagen eingehen, warum das Ganze funktioniert, was daran beteiligt ist und so ein bisschen definieren, wie die Begriffe zu verstehen sind. Weil sehr viele Leute haben ja ein Problem damit auch, wenn man Begriffe verwendet, die mehrere Bedeutungen haben in unterschiedlichen Kontexten. Und dementsprechend werde ich erklären, was so Achtsamkeit oder Meditation im Kontext vom Theravada-Buddhismus bedeutet. Danach werde ich eine kurze Meditationsanleitung präsentieren, also wie man das eigentlich macht. Und danach werde ich auf Probleme und Lösungen eingehen und dann noch so ein bisschen Frage- und Antwortspiele machen, so, also was typische Probleme sind. Und wie gesagt, unterbrecht mich gerne jederzeit, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Ich beantworte die einfach immer gerne. So. Das ist jetzt ein kleiner Comic, den ich aus dem Zeitmagazin genommen habe. Der ist von dem Janosch. Und der hat einfach mal die Frage gestellt, wie man denn ein ausgeglichener Mensch wird. Und die Antwort darauf scheint zu sein, nichts haben, nichts wollen, nichts wissen und nichts denken. Und am besten setzt man sich dafür unter einen Baum. So, das finde ich eine ganz schöne Einleitung zu dem Thema, weil das auch tatsächlich immer empfohlen wird, wenn es um alte Meditationspraktiken geht. Gut. Ja, jetzt vielleicht noch eine kleine persönliche Motivation. Warum finde ich das Thema persönlich interessant? Zum einen bin ich darauf gestoßen, weil ich auf der Arbeit eine Zeit lang sehr viel Stress hatte und das sehr belastend sein konnte. Dazu ist noch eine jede Menge privater Stress gekommen, sage ich mal. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man doch mehrere Monate dauererkältet war und das dann irgendwie nicht so schön mehr. So, und das hat dann auch ein bisschen zu gewohnheitsmäßiger Negativität geführt, sage ich mal, und auch zur einen oder anderen Panikattacke. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr darauf und bin tatsächlich durch Zufall über das Thema Meditation gestolpert und habe dem Thema mal eine Chance gegeben, obwohl ich eigentlich recht skeptisch dem Ganzen gegenüber eingestellt war. Und tatsächlich hat das sehr gut geholfen, was Stress angeht, um das Ganze mal zu spoilern. Okay. Genau. Beginnen wir einfach mal mit den Vorteilen, um die aus dem Weg zu schaffen. Also einfach mal, damit ihr wisst, was euch erwarten kann. So, der erste Vorteil ist, die Meditationspraktik verbessert das Konzentrationsvermögen. Das kann man sich einfach ganz einfach dadurch erklären, dass man sich während der Meditationspraxis auf den Atem konzentriert. Und wenn man sich sehr viel konzentriert, dann wird man irgendwann besser im Konzentrieren. So. Das zweite ist, das verringert das Stressaufkommen. Das werde ich im späteren Verlauf des Vortrags noch ein bisschen belegen. Danach nochmal, das steigert die Gedächtnisleistung. Das kann man sich dadurch erklären, dass man einfach weniger abgelenkt ist. Man kann sich besser an Dinge erinnern, wenn einem weniger Sachen im Kopf rumflattern. Und dementsprechend hat das da auch einen positiven Einfluss. Der nächste Punkt ist tatsächlich gar nicht so leicht zu belegen. Und zwar verlangsamt Meditation den geistigen und körperlichen Alterungsprozess. Das konnte in Studien sehr gut nachgewiesen werden, dass beispielsweise Leute, die 15 Minuten am Tag meditieren, mit 50 noch, das ist jetzt eine sehr prosa Aussage, das Gehirn eines 25-Jährigen hatten. Also die haben zum Beispiel nicht denselben IQ-Verfall, der normalerweise auftritt, wenn man altert. Das scheint geistig ziemlich fit zu halten, sage ich mal. Außerdem erhöht das die Disziplin. Und das liegt einfach daran, dass man sich jeden Tag zur selben Zeit hinsetzt und das macht. Und wenn man sich dazu durchringen kann, das so zu machen, dann wird man zwangsläufig disziplinierter. Der nächste Punkt ließ sich auch empirisch nachweisen. Das Immunsystem wird stärker, wenn man meditiert. Man wird weniger oft krank. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach daran liegt, dass es das Stressaufkommen reduziert. Und genau. Außerdem erhöht das die empfundene Ruhe und Zufriedenheit und kann Sachen wie Schlafstörungen vorbeugen oder sie auch reduzieren. Und zu guter Letzt reduziert das Ganze bei vielen Leuten, die das praktizieren, Depressionen und Angststörungen, wenn man sowas hat. Ja. Und zusammenfassend lässt sich sagen, das ist tatsächlich der beste mir bekannte Weg zur Effizienzsteigerung oder auch Selbstoptimierung oder wie man das auch nennen möchte. Und wenn man an sowas Interesse hat, ist das vielleicht eine Praktik, die interessieren kann. So, jetzt möchte ich das Ganze nochmal ein bisschen erklären, noch darüber hinaus, dass ich eben schon eine Erklärung abgeliefert habe. Und an der Stelle lässt sich einmal sagen, ganz viele der positiven Effekte lassen sich durch hohe Serotonin-Level bzw. niedrige Cortisol-Level erklären. Also Cortisol ist das Stresshormon, mehr oder weniger im menschlichen Körper. Und wenn das Überhand nimmt, also dauerhaft präsent ist, dann hat das sehr viele negative Konsequenzen. Und Serotonin ist mehr oder weniger das Wohlfühlhormon, sage ich mal. Und wenn das dauerhaft relativ hoch ist, dann hat man mit recht vielen positiven Effekten zu rechnen, wenn ich es mal ganz prosaisch formulieren darf. Das Ganze kann man sich ganz gut an Opiatabhängigen vor Augen führen. Also wenn Leute beispielsweise heroinabhängig sind, dann werden die praktisch niemals krank. Also das ist in der Szene ist das ein gut beobachtbares Phänomen, dass die praktisch immer kerngesund sind, solange sie ihre Droge haben. Und diese Droge bewirkt halt, dass die Serotonin-Level überdurchschnittlich hoch sind. Aber sobald man die mehr oder weniger absetzt, dann kriegen die schon eine laufende Nase nach wenigen Stunden und danach sind die dann für 3 Wochen mehr oder weniger krank. So, das ist auch natürlich nur eine reine Beobachtung, das ist kein Beweis oder irgendwas. Das ist nur eine, ja, wie gesagt, eine unterstützende Beobachtung. Genau, und die Negativfolgen von beispielsweise einem erhöhten Cortisolwert sind so Burnout-Syndrome, Cushing-Syndrom und Diabetes und vielleicht auch Depressionen beim einen oder anderen. Also es kann tatsächlich sehr unspaßig werden. Genau. Und Achtsamkeitsmeditation erhöht jetzt mehr oder weniger die Serotonin-Level, damit das persönliche Wohlbefinden und das hat zahlreiche positive Effekte. So, jetzt habe ich noch eine zweite Folie, die das ein bisschen erklären soll. Und zwar möchte ich das Ganze an einem Rollenspielbeispiel, also an einem RPG erklären, weil ich mir dachte, dass bestimmt viele Leute in dem Milieu hier unterwegs sind. In Rollenspielen wie World of Warcraft beispielsweise ist das üblicherweise der Fall, dass man so Statuswerte hat, so Attribute, und die kann man mehr oder weniger hierarchisch anordnen. In World of Warcraft sind das jetzt sowas wie Stärke und Intelligenz und Beweglichkeit. Dann haben wir noch irgendwelche Fertigkeiten, also wie gut bin ich da drin, Äxte zu benutzen oder ich weiß nicht was und so weiter. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Alltag übertragen, dann können wir auch eine Hierarchie bilden von Statuswerten bei Menschen mehr oder weniger. Und ganz oben haben wir sowas wie Achtsamkeit und Konzentrationsvermögen. Und die haben einen positiven Übertrag auf alle darunterliegenden Statussymbole, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. So, hier ist zum Beispiel die Lerngeschwindigkeit und die Belohnungsverzögerung, dann kommen irgendwann Stärke, Beweglichkeit und Gesundheit und ganz am Schluss so Sachen wie der Beruf, sage ich mal. Und bei Achtsamkeit ist es zum Beispiel der Fall, dass man einfach mehr Sachen wahrnimmt als vorher. Und wenn man mehr Sachen wahrnimmt als vorher, dann kann man zum Beispiel seine Lerngeschwindigkeit gezielter applizieren. Man kann einfach mehr Sachen wahrnehmen und kombinieren und wenn man sich besser konzentrieren kann, dann lernt man halt nicht irgendwas, sondern ganz gezielt beispielsweise. Und dementsprechend ist da so eine Hierarchie erkennbar. Ja, das kann ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, zum Beispiel bei Stärke. Man kann halt irgendwie in Rollenspielen alle Waffen irgendwie besser benutzen oder so, wenn man ein bisschen stärker ist. So. Und Meditation setzt in diesem Sinne sozusagen ganz oben an, da Achtsamkeit und Konzentrationsvermögen erhöht werden. Und dementsprechend hat das einen positiven Übertrag auf praktisch alle Sachen, die darunter angeordnet sind. Gut. Also wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne jederzeit unterbrechen. So. Aber damit man das Ganze wirklich verstehen kann, wie Achtsamkeit und Meditation funktionieren, muss man erst ein bisschen verstehen, wie eigentlich Menschen funktionieren. Und aus buddhistischer Sicht oder aus der Sicht eines Meditierenden haben Menschen beispielsweise kaum Kontrolle über die eigenen Handlungen. Man besteht mehr oder weniger aus der Liste von, automatischen Reaktionen auf das Umfeld. Das kann man sich so vorstellen. Wenn man morgens zur Arbeit fährt und aufs Fahrrad steigt oder ins Auto steigt, dann ist das häufig der Fall, dass man einfach praktisch die Augen zumacht und auf der Arbeit wieder aufwacht sozusagen und sich gar nicht mehr wirklich daran erinnern kann, was dazwischen eigentlich passiert ist. Also da handelt man mehr oder weniger automatisch. Und das passiert eigentlich erstaunlich häufig, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und aus dieser Sichtweise kann man einen Menschen so ein bisschen als Summe von positiven und negativen Gewohnheiten oder Verhaltensmustern darstellen. Und das Interessante dabei ist, das ist auch mehr oder weniger wissenschaftlich belegt. Also wir können zum Beispiel in einem CT nachgucken, welche Gehirnareale von Menschen aktiv werden, bevor wir eine Entscheidung treffen und anhand dessen vorhersagen. Bevor wir das überhaupt im Bewusstsein haben, was wir als nächstes tun werden. Zum Beispiel kann man anhand eines CTs oder so, eines Hirnscans sozusagen sehen, das Areal für Hunger ist jetzt aktiv und in den nächsten 6 Sekunden wird er sich entscheiden, was zu essen. So ganz salopp formuliert. Das Ganze passiert halt noch unterbewusst und wird erst später sozusagen auf bewusste Ebene transferiert. Und Achtsamkeitsmeditation ermöglicht es so ein bisschen, das zu umgehen. Also man wird deutlich besser darin, seine eigenen Automatismen zu erkennen und kann dementsprechend dagegen vorgehen, wenn man das denn möchte. Meistens sind das eher negative Automatismen, die man loswerden möchte, wie zum Beispiel sowas wie Lampenfieber oder so. Viele Leute haben jetzt zum Beispiel Probleme, Vorträge zu halten und das ist nicht unbedingt nützlich. Und sowas möchten viele lieber loswerden. Und auch ganz interessant, so Sachen mögen oder Sachen nicht mögen, sind auch in Anführungsstrichen Gewohnheiten bzw. Verhaltensmuster, die man ändern kann, wenn man das denn möchte. Genau. Und als Fazit des Ganzen, wenn man fast nur aus Gewohnheiten besteht, dann würde das bestimmt nicht schaden, eher positive Gewohnheiten zu kultivieren. So, jetzt können wir Gewohnheiten noch ein bisschen besser klassifizieren. Die Farben sind jetzt nicht ganz so gut zu erkennen. Aber prinzipiell habe ich das anhand einer Tabelle gemacht, die sich einmal um kurzfristige Effekte und langfristige Effekte dreht. Und diese kurzfristigen und langfristigen Effekte können entweder gut oder schlecht sein. Bei der mittleren Spalte zum Beispiel, wenn ein Effekt von einer Handlung, upsala, das wollte ich nicht, kurzfristig gut ist und langfristig gut ist, dann machen die meisten Menschen das einfach freiwillig. So. Dann gibt es da eigentlich gar keine Debatte. Probleme treten eher dann auf, wenn etwas kurzfristig gut ist oder sich kurzfristig gut anfühlt, aber das langfristig eher schlechte Folgen haben kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man sehr viele Videospiele spielt, so am Tag 12 Stunden, das habe ich früher sehr viel gemacht, dann hat man nicht so viel Zeit für andere Sachen. Und das kann dann schon mal negative Auswirkungen haben oder so. Oder wenn man sehr viele Süßigkeiten isst, dann hat man nicht mehr so viel Platz für andere Sachen und das kann sich dann auch auf lange Sicht negativ auswirken. Die Betonung ist natürlich immer ganz stark auf kann. Also das wird nicht bei jeder Person der Fall sein, aber in Summe ist das so, dass es Gewohnheiten gibt, die halt kurzfristig gut und langfristig eher schlecht sind. Genau. So die letzte Spalte, kurzfristig schlechte Sachen und langfristig schlechte Sachen, das vermeiden Leute in der Regel einfach so. Da muss man nicht viel sagen. Und Sachen, die sich langfristig, kurzfristig schlecht anfühlen und langfristig gut anfühlen oder gute Konsequenzen haben, so, das ist eine interessante Kategorie. Da fällt auch zum Beispiel Meditation rein. Die Sache ist halt, dass es kurzfristig eher anstrengend. Man setzt sich dahin und muss sich auf den Atem konzentrieren und eigentlich würde man viel lieber was anderes machen. Und langfristig kann das gut und gerne positive Effekte haben. So. Aber die sind einem häufig nicht bewusst. Und dementsprechend muss man da ein bisschen Willenskraft aufbringen, um das zu machen. Und auch hier gilt so, die wahren Resultate einer Gewohnheit treten verzögert auf. Sprich, wenn man jetzt anfängt, sich gesund zu ernähren, dann hat man nicht unmittelbar oder häufig nicht unmittelbar positive Effekte zu erwarten. Aber auf lange Sicht, so in 10, 20 Jahren, wo man das dann gar nicht mehr damit verbindet, dann hat man durchaus positive Resultate zu erwarten. Genau. Ja, so. Genau, machen wir das Ganze nochmal an einem Beispiel. So, nicht alles, was sich kurzfristig gut anfühlt, ist für jeden gut. So, Beispiel ist vielleicht Videospiele, irgendwelche Genussmittel, vielleicht auch für einige Leute Pornografie. Das muss jetzt halt nicht auf jede Person zutreffen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Jeder hat sein eigenes Kryptonit, sage ich mal. Genau. Und jetzt gilt generell, je mehr man einer belohnenden Gewohnheit nachgeht, sowas wie Süßigkeiten essen, desto wichtiger wird sie ja. Und oft wird eine belohnende Gewohnheit, sage ich mal, immer ausgefeilter und immer ja, extremer. Irgendwann entwickelt man zum Beispiel, wenn man viel Wein trinkt, einen Geschmack für Wein. Und dann mag man ganz einfachen Wein nicht mehr und sucht sich immer teurere Sachen aus und immer ausgefeiltere Sachen und sowas. Und das Interessante an sowas ist, wenn man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, seine Lieblingsgewohnheit nachzugehen, dann erzeugt das mehr oder weniger Leid. Also bei mir kann ich das zum Beispiel sagen, wenn irgendwie mal das Internet bei mir ausgefallen ist zu Hause, dann hätte ich teilweise schreien können früher, weil ich irgendwie nichts zu tun hatte, sage ich mal. Und das ist ganz interessant. Also, das heißt, alle positiven Sachen haben immer so ein bisschen so ein ja, Grain of Salt, sagt man im Englischen dabei. Genau. Und generell, wenn man etwas Spaß hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da beim Ball bleibt. Und das wäre cool, wenn man das zum Beispiel auch bei Meditation hinkriegen würde, dass man da Spaß dran hat. So, dann würde man das ja mehr oder weniger automatisch machen. Aber das ist natürlich ein bisschen trickreich. Aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. So. Jetzt erklären wir das Ganze noch einmal ganz kurz evolutionär und dann gehen wir auch ein bisschen tiefer da rein. Und zwar gibt es mehr oder weniger das Prinzip von Aversion und Attraktion. Und das basiert darauf, dass es gewisse Handlungen gibt, sozusagen im evolutionären Kontext, die für Lebewesen eher positiv sind und andere, die eher negativ sind. So zum Beispiel, viele Tiere halten sich nicht gern in der Nähe von Klippen auf. Die kriegen dann ein komisches Gefühl im Bauch. Das haben Menschen auch. Also wenn man an hohen Orten steht sozusagen, dann ist man evolutionär darauf programmiert, das nicht zu mögen. Das hat natürlich nicht jeder Mensch, aber den meisten Menschen wird dabei etwas mulmig im Magen, sag ich mal. Und der Krux an der ganzen Sache ist, dass die Individuen, die sich von schädlichen Situationen fernhalten, evolutionär gesehen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihr Erbgut in die nächste Generation weiterzugeben. Und dementsprechend entstehen halt so Pole in allen Lebewesen. Einmal eine Liste von Sachen, die Lebewesen vermeiden, und eine Liste von Sachen, die Lebewesen aufsuchen, mehr oder weniger, wenn man das ganz abstrakt formuliert. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Und zwar ist die Konfrontation mit allen Informationen zu jeder Zeit sehr aufwendig. Das heißt, wenn wir alles jederzeit wahrnehmen würden, dann würde es sehr schwer für uns sein, eine Entscheidung zu treffen, eine sinnvolle Entscheidung. Und da kommen ein bisschen Emotionen ins Spiel, sage ich mal. Jetzt kann man halt Emotionen als Schnelltest verstehen, um automatisch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn sich etwas gut für uns anfühlt, dann sind wir eher dazu geneigt, das zu machen. Und wenn sich etwas schlecht für uns anfühlt, dann vermeiden wir sowas. Aber auch hier gilt, solche Sachen sind veränderbar. Und das lässt sich auch sehr gut evolutionär begründen, denn wenn alles einfach in Stein gemeißelt wäre, dann hätten die Lebewesen sozusagen, die sich einmal eine schlechte Gewohnheit anlachen würden, auf Dauer einen Nachteil, sage ich mal. Also das ist eine gute Nachricht sozusagen. Also alles lässt sich mehr oder weniger ändern, was persönliche Gewohnheiten und Bewertungen und sowas angeht. Genau. Und was auch noch sich beobachten lässt, ist, dass evolutionär programmierte Verhaltensweisen im modernen Kontext oft nicht optimal sind. Ja. Weise ich immer gerne auf sowas wie Lampenfieber hin. Also ich kann mir zum Beispiel keinen logischen Grund vorstellen, warum man nervös sein sollte, wenn man vor Leuten redet. So. Aber es sind trotzdem ganz, ganz viele Leute. Mich auch eingeschlossen häufig. Aber naja, andere Geschichte. Genau. Und das führt jetzt zu einer interessanten Beobachtung. Und zwar, dass Sinneswahrnehmung, Emotionen und die daraus resultierenden Bewertungen, ob etwas gut oder schlecht ist, unterschiedliche Sachen sind. Wenn ich jetzt normalerweise als unreflektierter Mensch sozusagen irgendwie ein Eis essen gehe oder so, dann ist das für mich das Gleiche wie, das ist etwas Gutes. Ich bewerte das etwas Gutes als etwas Gutes, das war immer gut und das sind mehr oder weniger dieselben Sachen. Aber in Wirklichkeit kann man die unterschiedlich betrachten. Also ich kann sozusagen das Eis sehen und wahrnehmen, dann erzeugt das mehr oder weniger eine Emotion in mir und die ist dann entweder gut oder schlecht. Also Emotionen sind nicht per se gut oder schlecht, sondern das kommt noch ein bisschen danach. Das können wir uns sozusagen an der Informationsverarbeitungskette veranschaulichen. Also hier ganz links haben wir irgendwelche wahrnehmbaren Dinge. Das kann zum Beispiel ein Bild sein, ein Ton sein, irgendwie ein Geruch oder irgendwas, was sich über unsere Sinnesorgane wahrnehmen lässt. Und sobald diese Sachen mit den Sinnesorganen selbst in Kontakt treten, sage ich mal, dann wird vom Gehirn über diese Schnelltestmechanik ein Gefühl erzeugt, eine Emotion. Und irgendwann danach wird die dann als positiv oder negativ bewertet. Das passiert sozusagen zum ersten Mal, wenn wir etwas wahrnehmen, was wir noch nicht kennen. Danach haben wir halt schon eine Bewertung. So, Eis ist gut, weil das haben wir als Kind mögen gelernt sozusagen. Und ganz viele andere Sachen sind auch gut, weil wir die irgendwann mal mögen gelernt haben. Und das ist halt ganz wichtig, dass das unterschiedliche Sachen sind. Und jetzt kommt hier so ein bisschen Achtsamkeit ins Spiel. Achtsamkeit kann man jetzt als den Prozess bezeichnen, einfach nur alles links dieser gestrichelten Linie zu machen und die Bewertung rechts wegzulassen. Einfach Sachen nicht gut, schlecht oder neutral zu finden, sondern einfach nur Sachen wahrzunehmen. Das fasse ich jetzt nochmal auf dieser Folie zusammen. Was ist also Achtsamkeit? Prinzipiell wird alles Wahrgenommene in Kategorien unterteilt, also in gut, neutral und schlecht. So. Und evolutionär sind wir jetzt darauf programmiert, dass wir Gutes eher aufsuchen, Schlechtes eher vermeiden und Neutrales ignorieren. Wenn wir eine Sache irgendwann mal als nutzlos kategorisiert haben, wie zum Beispiel den Weg zur Arbeit, dann nehmen wir den gar nicht mehr wahr. Dann wird er in diese Kategorie ignorieren oder neutral verschoben und damit machen wir dann überhaupt nichts mehr. Und Achtsamkeit ist jetzt der Prozess der Wahrnehmung ohne solche Assoziationen gut, schlecht, neutral. dass man einfach alles wahrnimmt und da einfach kein Label drauf tut. Das weder gut noch schlecht findet, sondern einfach nur wahrnimmt. In der Literatur zum Thema Meditation wird das einfach beschrieben als die Dinge so sehen, wie sie sind. Ohne Bewertung, sozusagen. Das ist für die meisten Leute auch eine ausreichend gute Beschreibung. Wenn man sehr, sehr skeptisch ist, dann reicht einem das häufig nicht. Weil man mit der Formulierung nicht so viel anfangen kann. So, und jetzt gilt halt auch, Emotionen, Erfahrungen, Gedanken, eigentlich alles, was man so täglich wahrnimmt, sind nur schlecht, wenn man da auch das entsprechende Label dran tut. Das emotionale Label, sage ich mal. Und das persönliche Empfinden lässt sich durch Achtsamkeitsmeditation beeinflussen. Und die meisten Leute sind halt daran interessiert, so die schlechten Sachen und die neutralen Sachen eher loszuwerden. Und dabei kann Achtsamkeitsmeditation helfen. So. Und was ist jetzt der Nutzen davon? Zum einen lassen sich alle Probleme, die man hat, häufig bis zu einem Punkt zurückverfolgen, bei dem man sich hätte anders entscheiden können. Aber den nimmt man einfach nicht wahr. Man merkt gar nicht, dass man jetzt eine Entscheidung trifft, die möglicherweise negative Konsequenzen hat. Wenn man diese Entscheidung als solche bemerken könnte, dann könnte man sie vermeiden und hat nicht so viel mit Negativkonsequenzen zu tun. Aber auch hier gilt, man muss zuerst etwas bemerken, bevor man Einfluss darauf nehmen kann. Und da kommt halt Achtsamkeit ins Spiel. Wenn ich diese Kategorie des Ignorierens oder des Neutralens mal aufbohre, dann kann ich Sachen daraus wahrnehmen, die ich vorher halt nicht wahrgenommen habe und kann die halt berücksichtigen für Entscheidungen. Außerdem kann man den Einfluss von Vorurteilen mindern, weil diese Automatismen, diese automatische Bewertung, so, ist ja mehr oder weniger einfach nur ein Vorurteil. Man hat sich mal angelacht, dass irgendwas gut war, irgendwas schlecht war und fortan macht man das automatisch weiter so. Und auch hier gilt, praktisch alle Menschen bemerken ihre eigenen Vorurteile nicht, wenn man nicht aktiv darauf achtet. Und das ist tatsächlich sehr gut wissenschaftlich belegt und das ist eine Sache, die man immer nicht so gerne hört. Genau. Aber machen wir mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt tatsächlich endlich zum Thema Meditation. Was ist Meditation jetzt eigentlich? Und ich würde das folgendermaßen beschreiben. Achtsamkeitsmeditation ist das geleitete oder zielstrebige Training von Achtsamkeit und Konzentration unter Laborbedingungen, sage ich mal. Man zieht sich sozusagen auf sein Meditationskissen zurück und hat da sehr spezielle Umstände, in denen man sehr gut, sage ich mal, in sich hineinhorchen kann. Und wenn man das macht, dann fährt man progressiv seine eigenen Automatismen runter. Und außerdem wird sozusagen dieses Monkey-Brain-Phänomen ein bisschen heruntergefahren. Das ist einfach dieser Teil des Kopfes, der einem immer wieder neue, mehr oder weniger zufällige Gedanken zuwirft. Also wenn man an nichts denkt, dann denkt man meistens doch an irgendwas. Und das ist mehr oder weniger zufällig. Also man hat dauernd irgendwelche Gedanken im Kopf eigentlich. Und wenn man meditiert, dann fährt man das nach und nach runter. Also man hat einfach nicht so viele störende Gedanken im Kopf. Außerdem kann man das auch bezeichnen als das Erlernen der Fertigkeit, Bewertungen wie gut, schlecht oder neutral wegzulassen. Also das Gute kann man gerne behalten, man kann sich auch auf das Neutrale oder Schlechte fokussieren. Und im Allgemeinen wird so systematisch die eigene Wahrnehmung beeinflusst. Genau. Und man erlernt Achtsamkeit jetzt, indem man sich sinnvolle Umstände schafft, wie zum Beispiel ein bisschen Ruhe, einen ruhigen Ort und ein Meditationskissen oder so. Und dann versucht man es ganz doll. Ich werde noch ein bisschen drauf eingehen gleich, aber tatsächlich macht man das genauso. Man wird achtsam, indem man ganz doll versucht, achtsam zu sein, aber das ist gar nicht so leicht. Genau. Jetzt noch ein paar Hinweise, also gleich kommt eine Anleitung, wie man das tatsächlich macht. Meditation basiert auf dem aktiven Erleben von Sachen. Also man soll wirklich merken, wie man diese Labels in seinem Kopf platziert, wenn man bestimmte Sachen wahrnimmt und kann die dann aktiv weglassen. Und hier ist ganz wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen akademischem Wissen und erlebtem Wissen. Jetzt kann ich zum Beispiel Bücher darüber lesen, die mir empfehlen, heiße Herdplatten nicht anzufassen, weil das wehtut und Schmerzen verursacht. Aber es wird immer was anderes sein, wenn ich tatsächlich mal eine anfasse oder mich irgendwo verbrenne. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich würde das beispielsweise nie wieder machen, wenn ich das mal als Kind gemacht habe. Da würde ich immer wieder Angst davor haben, sage ich mal. Genau. Und einen ähnlichen Effekt soll halt auch Meditation haben. Dadurch, dass man das nicht nur liest, sondern tatsächlich erlebt, dass man das macht. Genau. Und prinzipiell gilt halt auch, Meditation lädt zur wissenschaftlichen Methode ein, die empirische Prüfung einer Hypothese. Ich sage euch das jetzt, wie das ist. Und am besten ist es oder wäre es, wenn ihr es ausprobieren würdet. Und tatsächlich mal guckt, funktioniert dieser Prozess bei euch genauso, wie ich das jetzt beschreibe? Ja.
Ich habe eine Frage. Und zwar die Achtsamkeit. Mhm. Ist es jetzt nur das aktive Erleben oder tatsächlich auch am Ende das Weglassen der Bewertung?
Tatsächlich ist es das Wiederholen. Oh. Ja. Okay, ja. Also die Frage war wie folgt: Was ist jetzt eigentlich Achtsamkeit? Ist das jetzt das Weglassen der Bewertung? Und die Antwort ist ja, das ist das Weglassen der Bewertung. Wenn wir nochmal zurückgehen zur folgenden Folie. Hier haben wir den Achtsamkeitsfall sozusagen und anhand dieser gestrichelten Linie wollte ich einmal andeuten, was das bedeutet. Und der Achtsamkeits-, die achtsame Wahrnehmung ist jetzt einfach alles weglassen, was rechts dieser Linie ist. Also dieses Label, gut, schlecht, neutral sozusagen, das soll man lernen wegzulassen dabei. Und man ist achtsam sozusagen, das passiert halt manchmal nur für kurze Momente oder so, wenn man halt zum Beispiel etwas wahrnimmt, was man sonst ignoriert hätte. Oder wenn man etwas gar nicht so schlimm findet, was man vorher sehr schlimm fand. Gerne weiter. Das ist beides. Also das ist tatsächlich das aktive Erleben und achtsam sozusagen sein. Also während man achtsam ist, erlebt man das aktiv sozusagen. Ja, das ist richtig. Ups, wo war ich? Da, glaube ich. Okay, nächste Folie. Jetzt noch ein paar Voraussetzungen zum Meditieren. Also was muss man sozusagen mitbringen, damit man das erfolgreich probieren kann? Zuallererst, Meditation ist nicht leicht und erfordert Einsatz und Unvoreingenommenheit. Das ist tatsächlich ein anstrengender Prozess. Wenn man sich auf sein Meditationskissen setzt, dann hat man als erstes vermutlich mal den Drang aufzustehen. So, nach anderthalb Minuten hat man keine Lust mehr und fragt sich, was man hier eigentlich macht. Das ist zumindest bei sehr vielen Leuten so, das mag jetzt auch nicht auf jeden zutreffen. Aber die meisten Leute wollen dann einfach aufstehen, weil die daran gewöhnt sind, die ganze Zeit irgendwas zu machen. Mag das jetzt eine Serie sein, ein YouTube-Video gucken, ein Buch lesen oder irgendwas, aber Meditation ist einmal ein sehr ungewöhnlicher Zustand, sag ich mal. Also das ist nicht etwas, was man tagtäglich macht. Außerdem muss man bereit sein, seine Vorurteile wenigstens temporär beiseite zu legen. Und das meine ich jetzt gar nicht so, wie man vielleicht denkt. Ich meine das einfach so, wie man, wenn man eine Serie guckt, dann nimmt man erstmal an, dass die auch gut sein könnte. Oder wenn man ein Buch liest, dann nimmt man an, dass das auch gut sein könnte. Und auf dieselbe Art und Weise sollte man auch, wenn man das möchte, Meditation gegenübertreten. Einfach mit der Vermutung, okay, das könnte etwas sein, was vielleicht einen positiven Effekt auf mich haben kann. Genau. Und man sollte der ganzen Sache auch einen Best-Effort-Versuch geben. So. Das heißt, wenn man das einfach mal probiert und das nach 2-3 Malen nichts für einen gebracht hat sozusagen und dann gleich aufgibt, dann ist das vielleicht nicht ein bestmöglicher Versuch, sondern ein bisschen vorzeitiges Aufgeben. Also ich habe ja schon gesagt, die positiven Effekte von Meditation sind zeitverzögert. Und das ist tatsächlich ein bisschen so wie beim Gewichtheben. So. Die ersten Änderungen sieht man persönlich so nach 3 Monaten, sage ich mal. Und das macht man, man kann sich ein bisschen leichter machen, indem man ein Tagebuch führt über das, was man so macht und wie man sich so fühlt. Und dann kann man sehr gut erkennen, wie sich das alles verbessert hat. Aber wenn man das nicht macht, dann fällt einem das überhaupt nicht auf. Außer die Änderung wird sozusagen groß genug von der Idee her. Genau. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zur Anleitung. Und die Folien sind auch online, das heißt, wenn man das tatsächlich mal ausprobieren möchte, kann man sich einfach da nochmal bedienen. Als allererstes sucht man sich einen ruhigen und ungestörten Ort auf. So, das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute finden das nicht schön, wenn man dabei beobachtet wird. Oder wenn man das Gefühl hat, es könnte ständig jemand reinkommen in den Raum. Es wäre also besser, wenn man sich irgendwo hinsetzt, wo man ein bisschen Zeit für sich selbst hat. Und nicht damit rechnen muss, dass ständig irgendjemand reinkommt. Genau. Dann setzt man sich am besten aufrecht und entspannt auf einen Stuhl oder ein Meditationskissen. Ich habe tatsächlich auch eins mitgebracht, das kann ich mal rumgeben. Also, ups, ist für mich immer ganz angenehm, muss ich sagen. So, und die sind teilweise ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Einfach mal rumreichen. Die sind viel dicker, als man denkt, wenn man noch nie eins gesehen hat. Genau. Und der Trick dabei ist, dass man so ein bisschen höher sitzt, als man denkt, damit man nicht einschläft. Also das ist nicht besonders bequem, das Kissen. Das ist, damit man aufrecht sitzt und wach bleibt. Zum Teil. Genau. Da sitzt man sich dann so im Schneidersitz drauf, dass nur so ein Teil des Hinterns drauf sitzt und die Beine sind dann überkreuzt davor, sozusagen. Genau. Wenn man so ein Kissen nicht hat, tut das auch ein Stuhl. Allerdings sollte man darauf achten, dass der keine Armlehnen hat. Wenn man die Hände ineinander geschachtelt in den Schoß legen möchte. Dann sorgt man dafür, dass die Wirbelsäule mehr oder weniger gerade ist und man die Brust so ein bisschen rausstreckt. Also die einzelnen Wirbel sollten übereinander sitzen. Und die Idee dahinter ist, dass das eine Haltung ist, in der man eher wach ist. Also ein ganz großes Problem wird sein, dass ganz viele Leute einschlafen beim Meditieren. So, weil das einfach erstmal sehr ungewohnt und langweilig sein kann. Und ganz viel von der Sitzhaltung soll dazu führen, dass man nicht einschläft. Genau. Und was man dann macht, ist die Augen schließen oder keinen bestimmten Punkt fokussieren und sich auf den Atem konzentrieren. Und zwar macht man das, indem man auf den Ort achtet, wo der Atem sozusagen die Nase berührt, wenn man ein- und ausatmet. Viele Anleitungen sagen, dass man dreimal tief ein- und ausatmen soll, während man die Augen geschlossen hat, weil man dann sehr leicht den Ort findet, wo der Atem sozusagen die Nase berührt. Einige Leute haben Probleme, den Atem an der Nase zu spüren. Bei mir ist das irgendwo hier so. Die spüren den lieber an der Oberlippe. Das funktioniert auch ganz gut. Und wenn man erkältet ist und überhaupt nicht gut durch die Nase atmen kann, dann kann man einfach darauf achten, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Also das sind sozusagen Orte, wo man sehr gut auf den Atem achten kann. Genau. Und dann beobachtet man sozusagen ganz genau, was da passiert. Und die Idee dahinter ist, dass das Atmen ein absoluter Automatismus ist. Das macht man die ganze Zeit, seit man lebt, und achtet überhaupt nicht drauf, was da passiert. Und daran kann man sozusagen sehr gut Achtsamkeit trainieren, wenn man jetzt Sachen bemerken kann, die man eigentlich noch nie gesehen hat. Einfach dadurch, dass man auf etwas achtet, was absolut unterbewusst passiert. Und jetzt achtet man einfach nur, wenn man da sitzt, als Anfänger, gute Zeit, so 5 bis 20 Minuten, einfach nur auf den Atem. Und dabei passieren eine Menge spannender Sachen. Sage ich einfach mal so. Tatsächlich kann man das auch ein bisschen kürzer machen, weil für viele Leute, die vielleicht eher hibbelig sind, so wie ich zum Beispiel auch, sind selbst 5 Minuten eine absolute Tortur zum Anfang. Also das kriegt man häufig schon nicht hin, wenn man nicht schon den geeigneten Charakter dafür mitbringt. Also über Zeit wird man natürlich besser, aber am Anfang auch gerne kürzer, wenn einem das zu viel ist. Genau. Und außerdem versucht man währenddessen, auf irgendwelche Bewertungen zu verzichten. Man versucht das nicht schlecht zu finden, dass man jetzt irgendwie einen kurzen Atem hat oder irgendwie unruhig ist oder so, sondern einfach nur zu atmen und einfach diese Automatismen sozusagen zu unterbrechen des ständigen Bewertens. Und der Atem eignet sich einfach hervorragend dafür, weil er immer zur Hand ist. Wenn man beispielsweise Bus fährt oder so und merkt, dass man eine Panikattacke kriegt, dann kann man sich trotzdem auf den Atem konzentrieren, weil der einfach immer da ist. Das kann man zum Beispiel nicht, wenn man sich irgendwelche Bilder angucken muss oder sowas. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen, auf die man sich beim Meditieren konzentrieren kann. Also eigentlich alles. Atmen ist einfach nur sehr pragmatisch. Genau. Und wenn es mal nicht so klappt, dann sollte man sich nicht verurteilen dafür. Weil das einfach ganz normal und Teil der Mechanik ist. Sozusagen. Genau. Und den Fokus der Aufmerksamkeit sollte man so ein bisschen nach innen richten. Ich habe das jetzt mal rot hervorgehoben, worauf man achten soll. Also optische Dinge bemerkt man immer sehr schnell, wenn man sehr gut daran gewöhnt ist, irgendwelche Bilder und Töne und sowas wahrzunehmen. Aber der ganze Teil, der jetzt hier rot hervorgehoben ist, da achtet man kaum drauf, wenn man einfach so durchs Leben stolpert. Und das ist so der Teil der Wahrnehmung, auf die man achten sollte beim Meditieren. Also auf die Labels, die man da drauf tut, auf die Emotionen, die man hat, auf die Gedanken, die man so denkt und alles, was so im Kopf passiert. Deswegen schließt man auch so ein bisschen die Augen, um alles andere auszublenden, was einen sonst ablenken könnte. Gut. Kommen wir jetzt zu typischen Hindernissen, die passieren, wenn man meditiert. Das Ganze wird jetzt im Buddhismus in 5 Kategorien unterteilt. Nämlich Zweifel, Unruhe, Trägheit, Widerwillen und Verlangen. So. Jetzt habe ich mal so typische Beispiele ausgewählt, was so passieren kann, was einen ablenken kann am Meditieren. Und das Erste, was einem vermutlich in den Sinn kommt, ist, ach, das bringt doch eh alles nichts. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin nicht der Typ Mensch, der meditieren kann. So. Und das redet man sich dann immer ein, wenn man sich hingesetzt hat und merkt, dass das schwierig wird, sitzen zu bleiben, nachdem man 2-3 Minuten auf so einem Kissen saß. Und der Grund dafür ist so ein bisschen eine Rationalisierung. Man würde lieber was anderes machen und deswegen redet man sich ein, dass das vielleicht nicht bringt. Wenn man jetzt allerdings versteht, dass es doch was bringt und dass das nur verzögert ist, dann kann man sich häufig davon überzeugen, dass das doch eine gute Idee ist. Oder man könnte auch beispielsweise sehr unruhig sein. Und der Grund dafür ist häufig, dass man sich über irgendwas sorgt oder ungeduldig ist. Zum Beispiel könnte man in der Prüfung geschummelt haben und sich vor Augen führen, was alles schieflaufen könnte. Man könnte auffliegen, man hat vielleicht den Spickzettel nicht gut verschwinden lassen und so weiter. Und das führt halt dazu, dass man sich nicht vernünftig konzentrieren kann, weil diese Art Gedanke einem dann immer wieder hochkommt und einen an der Konzentration hindert. Und am einfachsten lässt sich sowas beheben, indem man einfach nicht schummelt. So. Oder einfach nichts tut, was man bereuen könnte, sag ich mal. Genau. Trägheit ist ebenfalls etwas, was sehr häufig am Anfang passiert, dass man einfach wegnickt auf dem Kissen. Man denkt halt, man hat eine schöne Meditation gehabt, aber in Wirklichkeit ist man einfach nur eingeschlafen. Ist man einfach zur Seite genickt und wacht, wenn das Handy nach 20 Minuten piept, wieder auf und hat nicht so viel gewonnen, sage ich mal. Passiert auch sehr häufig. Und der Grund dafür ist halt häufig Müdigkeit oder Langeweile. Und ein sehr guter Grund dafür ist halt, wenn man wieder bis 3 Uhr nachts League of Legends gespielt hat oder so. Das kann halt auch sehr leicht passieren. Wenn man das nicht macht, sondern so ein bisschen auf seinen Schlafzyklus achtet, dann kann man da Verbesserungen erzielen. Und tatsächlich hilft das, wenn man sich so smarte Ziele setzt. Also so, dass man sich halt, ja, also dass das spezifisch ist, sich jeden Abend hinsetzt und jeden Abend gut zu Bett geht und so. Aber da gehe ich auch in der späteren Folie noch drauf ein. Und die letzten beiden Sachen sind Widerwillen und Verlangen sozusagen, wenn man einfach keinen Bock hat auf Meditieren. Man viel lieber was anderes machen würde sozusagen, verlangenmäßig. Und das Ganze ist mehr oder weniger angeboren. Das habe ich ja im evolutionären Kontext sozusagen schon beleuchtet. Und dementsprechend ist das gar nicht so leicht loszuwerden. So bei Widerwillen, also wenn man irgendwas nicht möchte, wenn man jetzt wütend auf jemanden ist oder so, dann kann es zum Beispiel helfen, so ein bisschen Empathie aufzubringen. Und wenn man gerade Lust auf ein Eis oder sowas hat, dann hilft es, so ein bisschen achtsam zu sein, aber es ist leichter gesagt als getan. Also der letzte Punkt ist insgesamt am schwierigsten zu überwinden. Genau. Jetzt nochmal was zum Umgang mit Ablenkung. Ablenkungen werden beim Meditieren auftreten. Man wird sich immer wieder dabei erwischen, wie man gerade tagträumt, irgendwelchen Fantasien nachgeht oder abgelenkt wird. Und da muss man jetzt irgendwie gar nicht denken, dass das was Schlechtes ist. Das ist Teil der Mechanik. Also das ist die Idee dabei. Man soll abgelenkt werden. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und jedes Mal, wenn man abgelenkt wird, soll man bemerken, dass man abgelenkt wurde und zum Atem zurückkehren. Und jedes Mal, wenn man das macht, wird man ein bisschen besser da drin, sich nicht ablenken zu lassen. Und noch ein bisschen besser da drin, zum Atem zurückzukehren sozusagen. Und jedes Mal, wenn einem das gelingt, lässt man so ein bisschen einen Automatismus los, den man vorher hatte. Weil normalerweise hat man das, wenn man denkt, dass danach ein sehr ähnlicher Gedanke folgt. So, zum Beispiel ist das nicht so leicht, sehr lange wütend zu sein, wenn man wirklich nur einmal die Emotion Wut empfindet. Was in Wirklichkeit passiert ist, dass sich so eine Kette aus Gedanken bildet, die einen immer wieder wütend werden lässt. Und wenn man jetzt also sich selbst dabei bemerkt, wie man wütend ist, dann kann man das sehr schnell unterbrechen. Dann hat man das für einen Moment und dann ist das wieder weg. Was ganz schön sein kann. Genau. Und wenn man das jetzt sehr häufig und sehr lange wiederholt, dann wird man irgendwann sehr gut da drin. Nicht abgelenkt zu sein und achtsam zu sein. So, jetzt noch ein paar Tipps und Tricks. Wenn man sich eine Meditationsgewohnheit anlachen möchte, dann sollte man dafür sorgen, dass man eine tägliche Gewohnheit etabliert. Und diese Gewohnheit sollte smart sein. Die sollte spezifisch sein, die sollte messbar sein, die sollte erreichbar sein, realistisch und zeitgebunden. Das sind so die typischen Sachen, auf die man achten sollte, wenn man eine Gewohnheit haben möchte. Also am besten setzt man sich jeden Abend um 19.30 Uhr auf sein Meditationskissen und meditiert für 5 Minuten, sozusagen, also als Beispiel. Dann hat man all diese Anforderungen sozusagen erfüllt. Wenn man das jetzt über, sagen wir mal, 50 Tage so macht, ist das irgendwann ein Automatismus und man macht das ganz von alleine. Man muss gar keine Disziplin oder Willenskraft mehr aufbringen, das passiert einfach. Außerdem kann es helfen, sich viel mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man sich sozusagen bei der Stange halten möchte. Genau. Und was man auch machen kann, ist, sich sukzessive zu steigern. Also am Anfang fängt man vielleicht mit 1 oder 2 Minuten Meditation an. Und steigert sich dann vielleicht auch nur um wenige Sekunden pro Tag. Wenn man das dann ein Jahr lang macht, ist man irgendwann bei 20 bis 30 Minuten Meditationszeit. Und das hat dann schon einen sehr tiefgreifenden, positiven Effekt auf den Charakter. Genau. Was auch helfen kann, ist, sich mit Personen zu unterhalten, die ein bisschen mehr wissen als man selbst und das vielleicht schon ein bisschen länger machen. Die können einem dann Fragen beantworten oder bei Problemen helfen, auf die man vielleicht gestoßen ist. Genau. Dann gibt es noch so eine unterstützende Praktik, die auch wieder ganz häufig in Meditationsbüchern empfohlen wird. Und das ist Metta-Meditation. Und in Wirklichkeit, oder im Deutschen oder im Englischen wird das häufig Loving-Kindness-Meditation genannt. Das ist nicht das Gleiche wie Achtsamkeitsmeditation, das ist eher zu vergleichen mit sowas wie Dankbarkeitspraktiken. Also, dass man so ein bisschen Empathie entwickelt, sage ich einfach mal. Und so habe ich es auch hier beschrieben. Das kann als das Training von Empathie als Meditationsform verstanden werden. Und das Ziel davon ist es, mehr oder weniger bedingungslos freundliche Gedanken zu haben. Das hilft einem dabei, dass man nicht abgelenkt wird. Denn die Sachen, die einen wirklich ablenken, sind eher sowas wie wütend auf jemanden sein oder sowas. Genau. Und das sollte halt sowohl in Gedanken als auch in Worten und Taten und so passieren. Also normalerweise geht das ja immer mit einem Gedanken los, dass man irgendwas Schlechtes sagt oder irgendwas Schlechtes tut. Und wenn man da schon eingreift und das verhindert, dann kann man Erfolge erzielen. Und das Ganze ist irgendwie unterschiedlich schwierig. Die meisten Leute können für sich selbst relativ viel Empathie aufbringen und sich selbst gut etwas Gutes wünschen. Bei der Familie und den Freunden klappt das auch noch meistens ganz gut. Aber bei so neutralen Menschen oder fremden Menschen wird es dann schon ein bisschen schwieriger, irgendwie ein Gefühl von Empathie aufzubringen. Und ganz schwierig wird es dann bei schwierigen Menschen oder Menschen, die man nicht mag. Da Empathie aufzubringen, ist ganz schön schwer. Aber wenn man das schafft, dann wird man beim Meditieren eigentlich nicht mehr abgelenkt. Einfach, weil man solche Gedanken nicht mehr denkt. Und das Ganze ist auch studientechnisch sehr gut belegt. Und auch hier muss ich sagen, die Vorteile sind mehr oder weniger identisch mit normaler Meditation. Und das liegt auch größtenteils daran, dass das das persönliche Wohlbefinden erhöht. Einfach nicht ständig negative Gedanken zu haben. Ja, genau. Und auch hier der positive Einfluss von Serotonin, also hohe Serotonin-Level und niedrige Cortisol-Level, ist vermutlich dafür verantwortlich. Genau. Kommen wir jetzt zu einer Zusammenfassung. Ich habe danach noch eine Zusammenfassungsfolie. Wie funktioniert Meditation jetzt im Allgemeinen? Also wir fokussieren uns auf den Atem und dadurch verbessern wir unser Konzentrationsvermögen, von der Idee her. Je besser wir uns konzentrieren können, desto weniger sind wir abgelenkt. Wenn wir wenig abgelenkt sind, haben wir geistige Kapazitäten, Dinge zu bemerken, die wir vorher ignoriert haben. Und jedes Mal, wenn wir neue Dinge bemerken oder Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten, können wir die nicht automatisch bewerten, weil wir noch keine Referenz sozusagen abgelegt haben. Und wenn wir wenig bewerten, dann werden wir gut da drin, sozusagen wenig zu bewerten und verbessern unsere Achtsamkeit ein bisschen. Und wenn wir ein bisschen achtsamer werden, dann fallen uns noch mehr Sachen auf und das ist sozusagen eine positive Feedbackschleife an der Stelle, von der Idee her. Und was Meditation jetzt macht, ist halt gezielt Konzentration und Achtsamkeit erhöhen. So, jetzt zu einer Frage, die sich vielleicht manche stellen. Wenn Meditation jetzt so toll ist, warum machen das dann nicht alle? Und die Antwort ist relativ leicht. Und zwar ist Meditation schwierig und zeitintensiv. Also persönlich sitze ich zum Beispiel jeden Tag zwischen 40 Minuten und 60 Minuten auf so einem Meditationskissen. Und in der Zeit könnte ich auch League of Legends oder Hearthstone spielen oder irgendwas anderes machen, ein gutes Buch lesen oder irgendwas. Und da muss man sich halt überlegen, ob man gewillt ist, das zu machen. Weil das kostet halt schon relativ viel Zeit. Des Weiteren gilt, dass Meditation nicht unmittelbar belohnend ist. Wenn man das jetzt sehr lange schon macht und darauf geachtet hat, dann kann man die positiven Effekte mit Meditation verbinden. So. Aber wenn man da nicht drauf achtet, dann verbindet man die positiven Effekte, die man vielleicht erlebt, nicht mit Meditation, weil dieser zeitliche Abstand sehr groß ist. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt frage, was ihr heute gegessen habt, dann könnt ihr mir das sehr gut beantworten. Wenn ich frage, was ihr gestern gegessen habt, dann geht das vielleicht auch noch. Aber wenn ich jetzt frage, was habt ihr genau vor einer Woche gegessen, dann könnt ihr mir das überhaupt nicht mehr sagen. Und wenn ich dieselbe Frage noch ausweite auf vor einem Jahr oder so, dann ist das chancenlos, dass man sich daran erinnern kann. Und einige Effekte von Meditation gehen halt so weit zurück. Wenn ich jetzt vor einem Jahr oder so relativ viel meditiert habe, dann treffe ich vielleicht heute eine bessere Entscheidung und kann das überhaupt nicht mehr damit in Verbindung bringen. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht einen Effekt hatte. Genau. Und die Effekte sind so ein bisschen mit einer gesunden Ernährung oder Sport vergleichbar in dieser Situation. Ich merke halt auch nicht direkt dadurch, dass es mir besser geht, wenn ich mich jetzt gesund ernähre beispielsweise. Aber in 20 Jahren bin ich meinem vergangenen Ich vielleicht dankbar. Genauso mit Sport oder so. So, jetzt noch ein kleines Fazit. Wem würde ich denn jetzt Meditation ans Herz legen oder empfehlen? Und zuallererst sind das einmal chronisch gestresste Menschen. So wie ich das auch einmal einer war. Das hat mir sehr dabei geholfen, das ein bisschen zu überwinden und Sachen auf der Arbeit beispielsweise nicht mehr als Stress wahrzunehmen. Sondern einfach dieses Label schlecht wegzulassen und auf einmal war das kein Stress mehr, sondern nur noch Arbeit. Und das war nicht mehr so schlimm. Genau. Außerdem kann das bei Menschen mit Depressionen und Angststörungen helfen. Das ist natürlich jetzt kein Allheilmittel oder so. Und man sollte sich auch immer noch mit einem Psychotherapeuten oder mit einem Arzt unterhalten über sowas. Aber das kann auf jeden Fall eine sehr gute unterstützende Praktik sein, die dabei helfen kann, einen dabei zu erwischen, wie man in negativen Gedankenschleifen, sag ich mal, gefangen ist. Dann chronisch wütenden oder aggressiven Menschen, die viel rumfluchen, sag ich mal, kann das auch sehr gut helfen, diese negative Gewohnheit loszuwerden. Außerdem chronischen Schmerzpatienten kann es helfen, den Schmerz, den man vielleicht täglich empfindet, weil man irgendwie eine Verletzung oder so hatte, nicht mehr als solchen wahrzunehmen, also nicht mehr als negativ wahrzunehmen. Das ist auch ganz interessant. Wenn man darauf achtet, dann muss Schmerz nichts in Anführungsstrichen Negatives sein. Dann kann Schmerz auch einfach nur Schmerz sein, ohne dass man da Angst vor hat oder sowas. Aber da muss man schon sehr weit für sein, damit man das merkt. Genau. Außerdem habe ich hier noch Perfektionisten oder auch süchtige Menschen aufgetragen. Auch da kann man sich selbst dabei durchschauen, wie man in solchen Automatismen gefangen ist. Aber generell ist Meditation für fast alle Menschen hilfreich, weil man häufig halt nicht bemerkt, wie man sich selbst überzeugt, dass das, was man selber macht, gut ist oder so. Oder dass man unfreundlich ist. So, außer man achtet halt wertungsfrei drauf. Genau. Jetzt habe ich noch ganz viel Literatur rausgesucht, die ich mal durchgewälzt habe und durchgelesen habe, die man sich angucken kann, wenn man ein bisschen mehr Interesse an dem Thema hat. Aber das Schöne ist ja, die Folien sind auch online verfügbar. Das heißt, man kann sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich habe hier die blau hinterlegten Sachen, kann man einfach anklicken und sich das durchlesen. Das sind sowohl Quellen in deutscher als auch in englischer Sprache. Hier ist nochmal die Grundlagenliteratur zu dem ganzen Thema. Also das ist im Grunde die buddhistische Bibel. Das oberste ist ein formaler Ansatz, der das alles runterdefiniert. Und die anderen Sachen sind mehr oder weniger die Lehrreden, die der Buddha irgendwann mal gehalten hat. Und hier habe ich noch ein paar Videos für die Leute, die keine Lust auf Bücher haben. Und das war's.